Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse. Mit diesem Wochenspruch aus Römer 12, Vers 21 begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen hier in der Kirche und ich heiße auch alle willkommen, die sich später den Podcast anhören. Schön, dass Sie da sind und diesen Gottesdienst mitfeiern. Wir beginnen und hören Worte aus dem 19. Psalm. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie bringt die Lebenskraft zurück. Das Wort des Herrn hat sich bewährt. Es bleibt für immer bestehen. Die Gesetze des Herrn sind wahr. Ohne Ausnahme sind sie gerecht. Auch deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen. Wenn er sie nur befolgt, wird er reichlich belohnt. Doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen? So sprich mich frei von solchen Fehlern, die mir nicht bewusst sind. Hab Gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz lenkt, lass vor dir bestehen. Du, Herr, bist mein Felsen und mein Erlöser. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten, barmherziger Gott, du willst nur das Beste für uns. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass wir dazu noch viel lernen müssen. Sind unsere Wünsche auch deine Pläne für uns? Dürfen wir uns wirklich unbegrenzt etwas von dir wünschen? Und warum geht so manches nicht in Erfüllung? Wir beten doch um Liebe, Solidarität, Nächstenliebe, Gesundheit und Frieden für uns und die ganze Menschheit sowie deine gesamte Schöpfung. Herr, erbarme dich. Wir rufen zu dir, meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Der Gnadenzuspruch auf diesen Hilferuf von uns heißt, das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Barmherziger Gott, gib uns ein Gespür für die Wohltat deiner Weisungen, dass wir ihnen gerne folgen, damit wir das Recht schützen, das Leben fördern und den Frieden bewahren. Du bist groß und treu bis in den Tod und darüber hinaus. Und dafür loben wir dich, der du mit dem Sohn und der Heiligen Geisteskraft lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Sie hören die Lesung aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 12 bis 14, 26 und 27. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus, eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Halleluja! Von Gnade und Recht will ich singen und dir, Herr, Lob sagen. Halleluja!
Auf das Wort Gottes hin wollen wir nun gemeinsam als ein Leib unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Herr segne unser Hören und Reden, unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wir alle haben eine Herkunftsfamilie. Meistens Vater, Mutter, Kind, vielleicht noch Geschwister. Oder Oma, Opa, eventuell noch, wenn sie leben, gehören auch noch dazu. Und in den meisten Familien ist es wunderbar für ein Kind. Da fühlt man sich wohl, da ist man geborgen, hat alles, was man braucht und kann gut und behütet aufwachsen. Aber wir haben uns unsere Familien ja nicht ausgesucht, in denen wir aufwachsen, und in manchen Familien ist es schwierig. Und dann ist es in Einzelfällen sogar besser, wenn man das Kind vor den eigenen Eltern und manchmal auch umgekehrt schützt. Es ist aber nicht alles so schwarz-weiß. In jeder Familie gibt es gute und schlechte Tage und Zeiten. Auch Jesus hatte eine Familie. Er hatte sogar Geschwister. Davon ist in der Bibel ganz selten nur die Rede. Jetzt gehen wir bald auf Advent und Weihnachten wieder zu. Und da ist dann der Begriff der heiligen Familie ab und zu. Was ist das, heilige Familie? Mutter Maria, Vater Josef oder Vater Gott und die Geschwister von Jesus. Maria, Josef, Jesuskind. So sehen wir die heilige Familie oft in den Krippen oder auf Gemälden und meistens sehr harmonisch dargestellt. Und da sorgt man sich umeinander und ist füreinander da. Freundlichkeit, Wohlwollen und Wärme. Niemand muss Angst haben vor dem anderen, alle unterstützen sich gegenseitig. Diese Bilder strahlen eine große Harmonie aus, meistens. In einer Familie zu leben ist nicht immer einfach. Meistens halten ja einige, also alle zusammen, aber in einigen Fällen ist es auch schwierig. Und auch in der heiligen Familie war nicht immer alles so, wie ich gerade holzschnittartig beschrieben habe. Der Evangelist Markus hat im Markus-Evangelium 3, 31 bis 35 folgende Geschichte aufgeschrieben. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. So geht der Text los. Also Jesus sitzt inmitten der Menschen und wahrscheinlich predigt er, redet mit ihnen, diskutiert. Und dann kommen seine Geschwister und die Mutter. Sie blieben draußen stehen, ob jetzt vorm Haus oder vor dieser Menschenmenge, ist nicht so ganz klar. Und sie schicken jemanden rein, weil sie anscheinend nicht stören wollen. Da sagt derjenige, guck mal, wer draußen steht, deine Mutter und die Geschwister. Was hätten wir jetzt erwartet, was Jesus macht? Dass er sagt, ja, holt sie rein, sie können sich ja dazusetzen. Oder dass er sagt, ich kann jetzt nicht, ich komme gleich. Das wären alles gute Möglichkeiten gewesen. Oder er hätte auch sagen können, geht schon mal vor, ich komme später nach, ich weiß nicht, wie lange es hier dauert. Aber Jesus reagiert ganz anders und der Text geht folgendermaßen weiter. Aber Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Soweit der Bibeltext. Ja, was hat Maria in dem Moment wohl gedacht? Was fällt dem denn ein, vielleicht? Oder komm du mir nach Hause? Oder wir sprechen uns noch? Kennst du uns jetzt nicht mehr? Was soll das eigentlich? Was fällt dir ein, uns vor den ganzen Leuten da so abzukanzeln? Das hätte ihr durch den Kopf gehen können. Es ist nicht überliefert, wie sie reagiert hat oder auch die Geschwister. Und das hört sich nicht gut an. In einer heiligen Familie erwartet man sowas ja eher nicht. Und die heilige Familie ist eben auch kein Ideal, keine Traumfamilie. Die Familie von Jesus, in der er aufgewachsen ist, war eine ganz irdische Familie mit Mutter, Geschwistern, in der es auch sicherlich Krach und Streit gegeben hat. Es gibt mehrere Geschichten, wo er auch mal im Tempel gewesen ist, seine Mutter ihn gesucht hat und er dann weggelaufen ist. Also so ganz einfach hatten die es mit Jesus anscheinend nicht immer. In manchen frommen Familien heißt es ja, man darf sich nicht streiten, ihr müsst euch doch vertragen. Und ich höre vielleicht auch einen Jugendlichen dann sagen, Geschwister sucht man sich nicht aus, dann muss man sie auch nicht immer mögen. Schau doch mal in der Bibel nach, sogar Jesus hat sich gestritten. Wenn der das darf, darf ich das auch. Also diese Situation, die Markus da erzählt, war nicht von schlechten Eltern. Die Familie sucht nach Jesus, ja, sie halten ihn sogar für völlig durchgedreht. Das steht ein paar Verse vorher. Da heißt es, er ist verrückt geworden, sagen sie. Also die verstehen ihren Jesus nicht mehr, den sie aufgezogen haben. Vielleicht schämen sie sich auch für dieses etwas seltsame Familienmitglied. Vielleicht ist Jesus sogar peinlich oder nur rätselhaft. Sie wissen ja, dass er von Gott kommt, aber so haben sie es nun vielleicht auch nicht erwartet. Und Jesus selber ist nicht gerade feinfühlig in dieser Situation. Er fragt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder, meine Geschwister in Vers 33. Dann guckt er zu den Leuten, die da sitzen und sagt, das da, ihr seid meine Familie. Was haben die wohl gedacht, werden sich auch gewundert haben. Was können wir aus dieser Geschichte lernen oder was hören wir da? Das Erste ist, sogar in der Familie von Jesus war es manchmal schwierig. Ich vermute auch ehrlich gesagt, dass es hinterher Ärger zu Hause gab. Man muss sich keineswegs immer vertragen. Manchmal ist es schon eine große Kunst, innerhalb der Familie sich überhaupt zu ertragen. Bei großen Familienfeiern ist das ja manchmal schwierig, wenn viele zusammenkommen. Das kennt, glaube ich, jeder und jede von uns. In der Familie kann man aber auch nirgends so gut sonst erleben, dass es zum Erwachsenwerden heißt, sich abzugrenzen und Meinungsverschiedenheiten auszutragen, besonders in der Pubertät, da können die Eltern dann ein Lied davon singen. Man muss sich abgrenzen und die eigene Meinung finden und behaupten. Wie alt Jesus in dieser erzählten Geschichte war, wissen wir nicht. Ob er vielleicht noch eher jugendlich war oder schon erwachsen, keine Ahnung. Streit kann in Familien gelernt werden, wenn es gut geht. Wenn Eltern und Kinder so streiten, dass man nicht aufeinander losgeht, sich nicht zu sehr verletzt oder am besten gar nicht und dass es nach Streit eben auch immer wieder Versöhnung gibt. Aber zweitens, manchmal ist Trennung der einzige Ausweg. In manchen Familien passieren fürchterliche Dinge, die das ganze Leben prägen. Und manchmal fallen dann so harte Worte, dass für Eltern und Kinder und Geschwister eine Zeit lang wirklich besser ist, wenn man sich erstmal aus dem Weg geht. Manchmal sind auch die Erwartungen der Eltern an ihre Kinder so hoch, dass die Kinder nur Abstand als Ausweg sehen, zumindest vorübergehend. Und manche Kinder gehen Wege, die für die Eltern völlig ungewohnt sind und die sie überhaupt nicht verstehen und vielleicht auch gar nicht akzeptieren können. Ich vermute, so ähnlich ging es der Maria. Ganz am Anfang, nicht unseres Textes, aber eines anderen Textes, heißt es ja, dass der Engel zu Maria spricht, dass sie alle die Worte, die der Engel gesagt hat, in ihrem Herzen behielt. Und vielleicht hat sie sich auch schon gedacht, na, mit dem Jesus wird es was ganz Besonderes werden. Und das wurde es dann auch. Jesus ist sich treu geblieben. Er muss einen Weg gehen, den nicht alle verstehen, der nicht irdisch ist, wie alle erwarten. Die Meinungen von ihm und seiner Herkunftsfamilie gehen auseinander und viele verstehen ihn nicht. Auch die Gelehrten, auch die im Tempel, alle haben den Kopf geschüttelt. Einerseits, wie er aufgetreten ist, andererseits, dass er so verständlich und verständlich geredet hat von Dingen, die man eigentlich nicht verstehen kann. Aber es bleibt sicherlich auch bei Maria ein bitterer Stachel im Fleisch. Zurück zu Jesus. Wie das jetzt genau in der Familie war, wie es weiterging, steht nicht in den Evangelien. Wir wissen jahrelang nicht, was Jesus gemacht hat. Ob er mit seiner Familie gebrochen hat, ob er seine eigenen Wege ganz alleine gegangen ist oder nur mit den Jüngerinnen und Jüngern oder ob Maria mitgezogen ist, das wissen wir nicht. Aber im Johannesevangelium gibt es einen Vers, wo Jesus am Kreuz hängt, nach der Kreuzigung, und noch einmal seine Mutter sieht, die unter diesem Kreuz steht, und er verbindet sie dann mit dem Jünger Johannes. Und er sagt, Frau, sieh doch, er ist jetzt dein Sohn. Also die beiden verweist er aneinander. Liebe Gemeinde, Jesus öffnet den Familienkreis. Seine Botschaft, er ist nicht nur für die Familie gesendet und seine Botschaft soll in die ganze Welt ausstrahlen. Deshalb gehören zu seinem Leben nicht nur Mutter, Geschwister, von dem Vater ist hier gar nicht die Rede, sondern für Jesus haben seine Jüngerinnen und Jünger, alle, die um ihn herum gesessen haben, zugehört haben, egal wo er gepredigt hat, egal was er gesagt hat, sie sind ihm mindestens genauso wichtig wie seine leibliche Familie, vielleicht sogar noch wichtiger. Also Blut ist dicker als Wasser, stimmt in diesem Fall nicht. Das macht auch Mut, Freundschaften und ganz enge Beziehungen mindestens genauso ernst zu nehmen wie die eigene Verwandtschaft. Das, was Jesus mit seinem engsten Kreis verbindet, das sind die gleichen Träume, die gleichen Hoffnungen und der Glaube. Sie machen sich gemeinsam auf den Weg, sie predigen, sie machen sich für das gleiche Ziel stark. Zitat Markus 3, 35, wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Liebe Gemeinde, und das will ich doch eigentlich auch. tun, was Gott will. Aber woher weiß ich, was Gott will? Manchmal ahnt man es. Und das Tun überhaupt, rede ich mehr, als ich tue? Mal klappt es mehr, mal klappt es weniger. Aber wir alle, die wir hören auf die Botschaft und die wir auch tun, was Gott will, wir gehören alle zusammen, wie eine Riesenfamilie. Wir sind alle Brüder und Schwestern im Herrn. Wir alle, die ganzen Geschwister weltweit, bilden die Kirche. Und die Kirche ringt seit über 2000 Jahren darum, wie das am besten gehen kann, alle zusammen den Willen Gottes zu tun. Im Glaubensbekenntnis haben wir eben gesagt, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Und dann ein, zwei Sätze später, und ich glaube an die Vergebung der Sünden. Das scheint zusammenzugehören. Wenn wir nach dem Wort Gottes fragen und wir es tun, wir schaffen es nie hundertprozentig. Wir wissen auch gar nicht manchmal so genau oder meistens, was Gott genau will. Und wir sind immer wieder von Gott getrennt. Wir verlassen den Weg, und das kann man auch unter diesem Begriff Sünde dann mit zusammenfassen. Aber deshalb ist es umso wichtiger zu sagen, ich glaube an die Vergebung der Sünden und Gott immer wieder zu bitten für Versöhnung. Das ist auch das, was Luther erkannt hat. Gestern war Reformationsfest. Wir sind gerettet alleine durch Gnade, alleine durch den Glauben. Und da steckt ganz, ganz viel Versöhnung mit drin. Wir können es lernen und wir sollen und müssen es auch lernen, die verschiedenen Meinungen und Charaktere und Frömmigkeitsstile in Familien und in allen Kirchen und auch in unserer Gemeinde auszuhalten, zu leben und trotzdem als Geschwister verbunden zu bleiben. Und wir können alle gemeinsam anpacken und aktiv werden und tun, was Gott will, so gut wir es erkennen und erahnen. Die meisten Wunden, die man sich zufügt, heilen mit der Zeit. Und dann werden sehr, sehr häufig neuer Zusammenhalt und neue Geborgenheit möglich. Aber ohne Vergebung geht das nicht. Das gilt in den Familien und in der weltweiten Christenheit und bei und für jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Und der Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Die Diakoniekollekte ist für bedürftige Menschen in unserer eigenen Gemeinde gedacht. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für die Unterstützung ausländischer Partnerkirchen bei der Kirchenerhaltung. Gemeindliches und gottesdienstliches Leben in unseren ausländischen Partnerkirchen braucht Raum. Deswegen unterstützt die Evangelische Kirche im Rheinland dort Renovierungen und Kirchenumbauten. Diese Kollekte ermöglicht die Unterstützung von Partnerkirchen beim Erhalt von Kirchen und anderen gemeindlichen Gebäuden. Die Kollekte bildet einen weiteren Baustein für den Bau des gemeinsamen Hauses Europa, dem sich unsere Landeskirche gemeinsam mit ihren Partnerkirchen verschrieben hat. Sie macht europäische Solidarität sichtbar. Die Kollekten des vergangenen Sonntages erbrachten 106,50 Euro. Allen Spenderinnen und Spendern dafür herzlichen Dank. Familie Lenk ist wieder da. Schauen Sie gleich, wenn Sie an der Ausgangskollekte vorbeigehen, nach links. Da gibt es Marmeladen für unser Partnerprojekt in Attur in Indien. Ist noch etwas aus der Gemeinde bekannt zu geben? Dann darf ich Ihnen noch eine Information aus dem Presbyterium mitteilen. Liebe Gemeinde, in allen Teilen Deutschlands, in NRW und in Düsseldorf steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen rasant an. Der kritische Wert von 50 Neuerkrankten pro 100.000 Einwohnern ist seit vielen Tagen überschritten. Aktuell liegt der Wert bei 180. Um diesen Wert zu senken und dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht an seine Kapazitätsgrenzen gelangt, sind nun einschneidende und im Alltag von uns allen deutlich spürbare Einschnitte notwendig geworden. Ab kommenden Montag, also ab morgen, wird das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren. Kontaktvermeidung ist das Gebot der Stunde. Nur durch das Vermeiden von sämtlichen, nicht unbedingt notwendigen Kontakten kann es gelingen, die Infektionszahlen zu senken. Das Presbyterium unserer Gemeinde hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag intensiv mit der Situation auseinandergesetzt und folgende Entscheidungen getroffen. Von Montag, 2.11. bis voraussichtlich 30.11. werden unsere Gottesdienste nicht mehr als Präsenzgottesdienste angeboten. Wir stellen weiterhin gerne Lesepredigten zur Verfügung, ebenso wie den Audiogottesdienst, den Sie per Mail erhalten oder auf unserer Homepage abrufen können. Wir sind selbstverständlich per Telefon, per Mail und über die bekannten Informationswege erreichbar. Die Gemeindezentren Hellerhof und Garrat werden geschlossen. Alle Treffen der Gruppen und Kreise sowie die Proben der Chöre und der Musikgruppen werden ausgesetzt. Die Lebensmittelausgabe für die bedürftigen Menschen in unserem Stadtteil kann weiter stattfinden. Gott liebt das Leben. Und deshalb war es im März und ist es heute auch ein Gottesdienst. Die Präsenzgottesdienste und die Gemeindeveranstaltungen ruhen zu lassen. Liebe Gemeinde, in Prediger 3 lesen wir, alles hat seine Zeit. In diesem November nun ist die Zeit für sehr wenig persönliche Kontakte und eine vorübergehende Zeit der Beschränkung. Dies wird für uns alle eine Kraftanstrengung sein. Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen dazu beitragen können, dass wir im Dezember dann hoffentlich beruhigter und befreiter Weihnachten feiern können. Ich danke Ihnen allen im Namen des gesamten Presbyteriums für die Mithilfe bei der Bewältigung der Situation und für Ihr Verständnis für die von uns beschlossenen Maßnahmen. Bleiben Sie gesund, vielen Dank und Gottes Segen.
Ja, vielen Dank, Herr Kolb, unserem Presbyter. Ich möchte mich auch bei Frau Metropoulou bedanken, die Lesung gemacht hat, Frau Bargstadt an der Orgel, Frau Groß, unsere Küsterin. Herzlichen Dank für die Mitgestaltung und Vorbereitung dieses Gottesdienstes. Wir wollen nun gemeinsam beten. Ich bitte Sie, sich dazu zu erheben. Gott, himmlischer Vater, du wendest dich uns Menschen zu, den Nahen und den Fernen, den Großen und den Kleinen, den Armen und den Reichen. Wir danken dir und wir bitten dich, wende uns zu dir, dass sich die Welt wandelt. Beschütze deine Kirche und alle Gläubigen. Segne unseren Dienst. Lass dein Wort die Herzen der Menschen erreichen, ganz gleich auf welchem Weg, und berühre sie mit deiner Liebe. Wende uns zu dir, dass sich die Welt wandelt. Gebiete dem Bösen Einhalt, wo es sich zeigt, in Ungerechtigkeit, Habsucht, Streit, Gewalt und Terror, in Gleichgültigkeit und Menschenverachtung. Hilf auch uns, das Böse mit Gutem zu überwinden. Wende uns zu dir, dass sich die Welt wandelt. Gib Mut und Hoffnung, wo Menschen verzweifeln, weil sie von Krankheit betroffen sind, weil sie trauern, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil sie eine Trennung verkraften müssen, weil es ihnen schwerfällt, Hoffnung zu haben, weil sie alleine sind, weil sie Angst haben, weil sie Unruhen befürchten. Wende uns zu dir, dass sich die Welt wandelt. Gib, dass die Infektionszahlen im Lockdown wirklich sinken. Und gib, dass die Wahl in den USA und in den Wochen danach, dass sich das alles zivilisiert und friedlich abspielt. Wende uns zu dir, dass sich die Welt wandelt. Und alles, was uns noch beschäftigen mag und wofür uns jetzt die Worte fehlen, das legen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.